zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Hallo und herzlich willkommen bei Zur Frage der Union, dem Politik-Podcast zu den Europawahlen. Vom 6. bis zum 9. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Bis es soweit ist, bringt Profil jede Woche ein Gespräch mit Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Themen, die Europa bewegen. Mein Name ist Siobhan Gates, ich bin Redakteurin im Ressort Außenpolitik und ich spreche heute mit Shora Hashemi, der Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Shora ist Expertin für internationale Beziehungen und hat lange für das österreichische Außenministerium gearbeitet. Hallo Shora Hashemi, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir wollen heute über die Beziehungen der EU zu Autokratien und Diktaturen sprechen. Kurz, wie offen ist die EU für Schurkenstaaten? Jetzt sollten wir vielleicht mal kurz klären, was sind überhaupt Schurkenstaaten? Also was zeichnet Diktaturen und Autokratien aus?
Das ist in der Tat eine spannende Frage, weil wir ja als Amnesty International, als Menschenrechtsorganisation, diese Begriffe in der Form meistens gar nicht verwenden. Wir haben aktuell eine interne Diskussion darüber laufen, was ein autoritäres Regime ist, was man als autoritäre Regierung bezeichnen kann. Wir hatten ja immer den Ansatz, auch in der Vergangenheit, dass wir uns zum Thema Staatsform, Demokratie, Monarchie etc. gar nicht äußern. Aber auch wir merken, dass sich die Zeiten verändern, dass der Autoritarismus zunimmt auf der ganzen Welt, auch hier bei uns in Europa zunimmt, auch in Staaten, die eigentlich einmal lupenreine Demokratien waren, sich verändert. Und deswegen fangen wir natürlich jetzt auch an, diese Begriffe zu verwenden. Wir reden von autoritären Regierungen, Regimen, wenn Menschenrechtsverletzungen stattfinden, Menschenrechtsverletzungen einer bestimmten Kategorie, wenn Folter stattfindet, wenn es politische Gefangene gibt. Das ist immer so ein Kriterium. Und wir sind gerade dabei, uns auch darauf zu einigen, wann man tatsächlich davon sprechen kann, dass eine Demokratie keine mehr ist.
Interessant. Interessant, dass Sie gesagt haben, dass es immer mehr Länder gibt. Wir wollen uns dann später auch ein bisschen der Frage widmen, ob es überhaupt möglich ist, nicht mit diesen Staaten zusammenzuarbeiten. Aber fangen wir vielleicht mal an mit einem Skandal, an den sich vielleicht manche noch erinnern. Also die EU-Länder haben ja eine lange Tradition der guten Beziehungen zu Diktaturen und Autokratien. Aber auch die Institutionen sind schon im Verdacht gestanden, sich von Staaten beeinflussen zu lassen. Da gab es 2022 einen Skandal im Europaparlament. Und zwar war das eine Korruptionsaffäre um eine griechische Abgeordnete namens Eva Kaili. Die kam von den Sozialdemokraten und war sogar stellvertretende Präsidentin des Europäischen Parlaments. Und Katar soll sie und weitere Personen mit Geschenken und Geld beeinflusst haben, und zwar vor der WM in Katar. Jetzt fragt man sich, warum will Katar Europaparlamentarier beeinflussen? Was ist da die Motivation?
Die Motivation von Katar ist, und das hat in dem Fall natürlich auch viel mit der Fußball-WM 2022 zu tun gehabt, dass Katar einen sehr schlechten Track Record hat, wenn es um Menschenrechte geht, vor allem auch, wenn es um die Rechte von Arbeitsmigrantinnen und Migranten geht. Katar wurde über Jahre hinweg im Vorfeld dieser Fußball-WM sehr stark kritisiert von Nichtregierungsorganisationen, aber auch von Vereinen, von Fußballfans, also von der Zivilgesellschaft. Und Katar hat schon für sich den Anspruch, auf der Weltbühne eine Rolle zu spielen, nicht nur eine wirtschaftspolitische, sondern auch eine machtpolitische, geopolitische Rolle zu spielen. Und deswegen versucht man Einfluss zu nehmen auf die europäische Gesetzgebung. Man weiß, dass die Europäische Union doch immer noch für sich der Wertehalter ist oder sich zumindest so sieht und sich so verkauft. Und da möchte man Einfluss nehmen mit solchen Methoden.
Also sich besser darzustellen auch, um das geht's.
Es geht auf jeden Fall darum, sich besser darzustellen. Es geht darum, glaube ich, auch Menschenrechtsverletzungen zu kaschieren, die stattfinden. Es soll eher über die Fußball-WM gesprochen werden. Es soll eher über Großveranstaltungen gesprochen werden. Es soll über die Tatsache gesprochen werden, dass Katar ein Erdgaslieferant ist, solche Dinge. Aber eben nicht darüber, dass Frauen weniger Rechte haben, dass es politische Gefangene gibt oder dass Arbeitsmigrantinnen ausgebeutet werden.
Da haben Sie mir jetzt schon das richtige Stichwort geliefert. Gas, Erdgas. Es gibt zwei große Treiber für die Partnerschaft der EU mit Schurkenstaaten. Energiesicherheit und Migration. Fangen wir bei der Energie an. Viele Jahre lang haben etliche Staaten in der EU, darunter auch Österreich, den Großteil ihres Gases aus Russland bezogen. Der Angriff auf Georgien 2008, der Krieg im Donbass ab 2014 und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim im selben Jahr haben den guten Beziehungen keinen Abbruch getan. Die Wende kam da erst mit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine vor 2 Jahren. Und seither schaut man sich nach anderen Partnern um. Können Sie uns dazu was sagen? Was für Partner sind das? Also Stichwort Aserbaidschan und Golfstaaten. Und warum findet man da niemanden, der... Warum findet man keine Demokratien, mit denen man zusammenarbeiten kann?
Ja, also es sind, um die erste Frage zu beantworten, es sind durchaus schwierige Partner aus einer menschenrechtlichen Sicht. Und ich glaube, der Grund, also der eine Grund ist, dass man das natürlich nicht ändern kann. Dort, wo es Erdgasvorkommen gibt, gibt es sie nur einmal. Und dort, wo es schon ausgebaut ist und die Investitionen schon getätigt sind und die Möglichkeit auch ist, das zu liefern, das ist einfach so. Und das sind eben Staaten, also erdgasexportierende Staaten, Katar, Algerien, Libyen, Aserbaidschan. Es sind eben durch die Bank Staaten, die weder lupenreine Demokratien sind, noch Staaten sind, die die Menschenrechte achten. Und es stimmt, es ist natürlich dann ein moralisches Dilemma, ein ethisches Dilemma, manchmal auch ein rechtliches Dilemma, was man tun soll. Auf der einen Seite will man natürlich nach dem russischen Angriffskrieg die Energiesicherheit auf eine andere Art und Weise festigen und sich nicht mehr so abhängig machen von Russland. Andererseits läuft man natürlich dann auch wieder Gefahr, sich vielleicht von anderen Staaten abhängig zu machen, die ähnliche Menschenrechtsverletzungen begehen, also nicht in dem Ausmaß, aber dennoch. Man muss das einfach abwägen, glaube ich. Es ist immer ein bisschen eine Frage auch der Verhältnismäßigkeit. Man muss versuchen zu diversifizieren. Ich glaube, das ist ein wichtiges Schlagwort, dass man sich vor allem nicht mehr von einem Lieferanten abhängig macht. Aber gleichzeitig, was ich schon auch sehe, ich bin da durchaus ein pragmatisch denkender Mensch, man wird nicht von heute auf morgen aus dem Erdgas aussteigen können. Es wird doch noch eine Zeit lang dauern. Und da muss man sich Mittel und Wege überlegen, wie man einerseits vielleicht nicht mit den größten Menschenrechtsverletzern zusammenarbeitet oder allfällige Verträge auch an Bedingungen knüpft, Lieferverträge an Konditionalitäten knüpft, so wie wir das zum Beispiel im Außenministerium früher auch in der Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben. Beziehungsweise auch, dass man das ein bisschen aufteilt, das Ganze auf verschiedene Staaten.
Was könnte denn das sein, diese Konditionalitäten? Also woran könnte man jetzt Gaslieferverträge knüpfen? Also was können wir überhaupt für Bedingungen stellen, ist die Frage an diese Staaten, wo wir ja so abhängig sind von ihren Lieferungen.
Naja, diese Staaten wollen natürlich auch dafür bezahlt werden. Das heißt, die EU zahlt ja da auch sehr großzügig. Stimmt, wir sind in dem Fall vielleicht eher in der Bittstellerrolle, als wenn es um die Entwicklungszusammenarbeit geht. Aber dennoch glaube ich, dass es, wenn man gut verhandelt, wenn man geschickt verhandelt, dass man in diese Verträge auch menschenrechtliche Konditionalitäten einbauen kann. Natürlich nicht in einem großen Stil. Man wird Staaten nicht dazu bringen, dass sie alle politischen Gefangenen freilassen. Aber das gewisse Verträge nur möglich sind, in einem Umfang möglich sind, wenn auch Menschenrechte in Teilbereichen zumindest gewahrt werden.
Das ist jetzt das Thema Gas- und Energiesicherheit, der zweite große Treiber für Abkommen, die die EU abschließt mit Staaten, die keine Demokratien sind, ist das Thema Migration. Also die Migration, das Problem soll externalisiert werden. Wir sehen Deals mit nordafrikanischen Staaten. Wir haben einen Deal gesehen mit der Türkei, der auch sehr kritisiert wurde ab 2016. Es geht darum, die illegale Migration einzudämmen. Und die Europäische Union verlässt sich da auf Länder, die es mit Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Wie problematisch ist das?
Auch das ein ähnliches Dilemma. Man unterstützt Staaten, also wir hatten jetzt im März, also ganz rezent, einen neuen Vertrag mit Ägypten, hat die EU abgeschlossen, eine strategische Partnerschaft. Das wäre so ein Migrationsabkommen. Da versucht man einen Staat wie Ägypten zu unterstützen, der einerseits ein wichtiger Player ist, eine große Rolle spielt, nicht nur was Migration betrifft, jetzt aktuell zum Beispiel auch beim Israel-Gaza-Krieg eine Schlüsselrolle spielt, investiert in diesen Staat, in diese Migrationsabkommen kommen ja dann auch oft Investitionen für grüne Technologie, für Digitalisierung, also für durchaus sinnvolle Dinge. Auf der anderen Seite erwartet man sich aber im Wesentlichen Pushbacks. Man erwartet sich, dass die ägyptische Regierung, die ägyptische Küstenwache Menschen nicht weiterlässt, Personen, die aus dem innerafrikanischen Raum entweder geflohen sind oder migriert sind. Und das ist natürlich durchaus bedenklich, weil dann nicht ganz klar ist, was mit diesen Personen dann passiert, wenn sie nicht weitergelassen werden. Also ein ähnliches Dilemma. Auch da müsste man diese Ideen und diese Mechanismen einfach auch besser kontrollieren. Ich glaube, es scheitert auch oft daran, dass man diese Verträge aufsetzt und danach einerseits nicht wirklich kontrolliert, in welche Kanäle die Gelder fließen, EU-Gelder, die dann gezahlt werden. Also ob sie dann wirklich auch zum Beispiel in Infrastrukturmaßnahmen fließen im jeweiligen Land, oder im Fall von Ägypten war ja auch die Idee, dass diese Gelder dann fließen sollen in die Versorgung von Geflüchteten, die im Land sind. In Ägypten leben ja 6 Millionen innerafrikanische Geflüchtete. Das ist schon eine große Zahl. Das ist das eine, die Kontrolle der Gelder. Und das andere ist, dass man natürlich auch schauen muss und kontrollieren muss, ob die Menschen, die dann nicht nach Europa weitergelassen werden, dass die dann nicht in irgendwelchen Internierungslagern Folter, sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder vielleicht in die Wüste zurückgeschickt werden und dort verdursten.
Da denkt man natürlich sofort an Libyen. Ne? Die großen Lager, Flüchtlingslager in Libyen, da passieren ja die schlimmsten Sachen. Es wurde auch aufgedeckt, unter anderem durch Medien und Menschenrechtsorganisationen. Aber da schaut die EU dann weg. Ne? Hauptsache es, den Eindruck bekommt man manchmal.
Da wird dann weggeschaut, obwohl gerade die Fälle in Libyen ja auch zum Teil dokumentiert sind, also sogar mit Videomaterial dokumentiert sind. Aber da wird dann weggeschaut und auch mit der Begründung weggeschaut, gut, das ist nicht europäisches Festland, da geht es nicht mehr um unser Staatsgebiet. Also das ist natürlich auch ein bisschen leider Sinn und Zweck dieser Abkommen.
Und da gibt es wirklich eine lange Tradition. Also wenn wir uns erinnern an Berlusconi und seine Partnerschaft mit Libyens Diktator Gaddafi, da gab es ja auch schon die Geschichten, dass Menschen ausgesetzt werden in der Wüste und dann dort zu Tode kommen oder verdursten oder vielleicht sogar getötet werden. Und Jahrzehnte später hat sich nichts verändert, kann man das so sagen?
Ja, also zum Teil, Berlusconi war sicher ein Spezialfall auch, was Ruchlosigkeit betrifft. Aber generell, ja, also Länder wie Italien stehen natürlich sehr unter Druck. Das sind wirklich EU-Außengrenzstaaten, die teilweise ja auch sehr großzügig waren und viele Menschen aufgenommen haben, aber natürlich mittlerweile auch sehr stark unter Druck stehen und dann auch überreagieren. Ja? Also auch Pushbacks, die dann von Beamten der Küstenwache vorgenommen werden, also von EU-Beamten. Wir haben all diese Probleme. Das ist natürlich illegal, das weiß auch jeder. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass irgendwann, wenn man auch sieht, wie wenig innereuropäische Solidarität da ist, wie wenig Bereitschaft da ist, vielleicht auch einem Verteilmechanismus zuzustimmen, ja, natürlich kann man irgendwo verstehen, dass diese Staaten dann zu exzessiven Reaktionen neigen.
Und weil Sie vorher auch schon Pushbacks erwähnt haben, da ist gemeint nicht Pushbacks an der europäischen Außengrenze, sondern die finden ja dann schon innerhalb Afrikas statt, also dann von nordafrikanischen Staaten weiter Richtung Süden, dass die Menschen einfach, sobald sie die Grenze überschritten haben, wieder zurückgebracht werden oder zurückgeprügelt werden. Ne?
Genau.
Ich glaube, in Europa denkt man bei Pushbacks jetzt mittlerweile hauptsächlich an die Balkanroute und an die Ägäis, aber diese Pushbacks finden natürlich auch innerhalb von Afrika statt.
Die finden überall statt und zum Teil natürlich viel brutaler auch außerhalb der Europäischen Union.
Reden wir vielleicht über den Tunesien-Deal auch noch ein bisschen mehr. Können Sie beschreiben, was die EU hat einen Deal mit Tunesien abgeschlossen? Um was geht's da?
Der Tunesien-Deal war ähnlich gedacht wie der Ägypten-Deal, ist ein bisschen komplizierter zustande gekommen, weil die tunesische Regierung größere Bedingungen geknüpft hat, da ging es um größere Geldbeträge. Mittlerweile steht der Deal, die Umsetzung ist immer noch schwierig, es wird immer noch ein bisschen gestritten, auch um die Auszahlung von Hilfsgeldern, von Krediten. Aber im Wesentlichen geht es um dasselbe, dass Menschen, die von der tunesischen Küste weg Richtung EU wollen, also mit Schlauchbooten oft, oder dann weiter Richtung Libyen und von Libyen aus mit Schlauchbooten. Also das Problem haben wir sowieso, dass sowohl von Ägypten als auch von Tunesien viele ja eher nach Libyen ziehen und dann von dort mit Booten in die EU, dass die einfach abgehalten werden sollen. Also es geht um Geld gegen Zurückhaltung von Migrantinnen und Geflüchteten.
Das stößt auf große Kritik bei Menschenrechtsorganisationen vor allem. Ne? Die Frage ist nur, was ist die Alternative? Es gibt ja jetzt einen neuen Deal, den die EU gemacht hat, wo es auch darum geht, eine Koalition der Willigen zu schaffen, innerhalb der Europäischen Union Länder zusammenzubringen, die überhaupt Flüchtlinge aufnehmen wollen. Es gibt ja viele Länder, die weigern sich, komplett Flüchtlinge aufzunehmen. Wir haben Länder wie Ungarn, wo man eigentlich gar keinen Asylantrag mehr stellen kann, also wo das Recht auf Asyl ausgesetzt ist. Wir haben Länder wie Polen, die sagen, sie nehmen niemanden auf. Also was ist die Alternative zu diesen Deals mit den sogenannten Schurkenstaaten?
Ich glaube, eine Alternative, die wird natürlich nicht alles abfedern und abdecken, aber eine Alternative wäre, legale Fluchtwege zu schaffen, damit weniger Menschen sich auf diese gefährlichen Routen begeben. Mit Hilfe von Resettlement, das ist etwas, was eine jahrzehntelange Tradition hat, wo man mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitet und Menschen aus Regionen, in denen sie tatsächlich politisch verfolgt werden, aus religiösen Gründen verfolgt werden etc., aufnimmt. Diese Menschen werden dann schon vorab registriert. Und haben, oder man nimmt jene dann auf, bei denen man weiß, dass die tatsächlich auch einen Anspruch haben auf Asyl. Ich glaube, das wäre ein gangbarer Weg, der mit beitragen würde, dass diese gefährlichen Routen etwas weniger begangen werden. Aber man muss sich schon dessen im Klaren sein, man wird Flucht niemals stoppen können. Menschen, die glauben, dass sie fliehen müssen oder die eben wirklich tatsächlich fliehen müssen, werden sich immer auf den Weg machen. Und es wird immer auch irreguläre Flucht geben. Wichtig wäre nur, dass man vor allem dieses Sterben im Mittelmeer versucht mal zu beenden und dass man, dass einem klar wird, dass egal wie sehr man sich da versucht abzuschotten, Schlepper andere Wege einfach finden werden. Und ich glaube, es ist besser mit den Möglichkeiten, mit den Gegebenheiten, die da sind, umzugehen und sie besser zu managen.
Also es muss wahrscheinlich eine Lösung her, die aus vielen Bestandteilen besteht. Und also wie so ein Mosaik, ne? Also es gibt nicht die eine Lösung und Resettlement könnte ein Teil dessen sein.
Resettlement ist ein Puzzleteil, es wird aber weiterhin irreguläre Flucht geben. Das, was jetzt, die Idee, die jetzt im Raum steht oder auch angenommen wurde, dieser gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspakt, den finde ich schwierig, also mit den Internierungslagern an der EU-Außengrenze. Aber das ist jetzt die Möglichkeit, auf die sich die europäischen Staaten wahrscheinlich einigen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Man wird sehen, ob man das überhaupt umsetzen kann in der Form, aber das wäre dann auch noch eine dritte Alternative.
Sie sind selbst, wenn ich das sagen darf, Ende der 80er Jahre mit so einem Resettlement-Programm vom Iran nach Österreich gekommen, mit Mutter und Schwester. Wie war das damals?
Ich kann mich ja selbst nicht wirklich erinnern, aber ich weiß aus Erzählungen, ich war knapp 5 Jahre alt, dass wir da tatsächlich Glück hatten. Das war ein Programm vom österreichischen Innenministerium aus, das für Menschen aus dem Iran also geschaffen wurde, politisch verfolgte Menschen aus dem Iran. Man wurde vorab registriert und es war dann auch relativ klar, dass wir Anspruch auf Asyl haben und ich bin natürlich unheimlich dankbar, dass es bei uns auf diesem Weg geklappt hat, weil es mir, glaube ich, eine sehr traumatische Erfahrung erspart hat, der Flucht über die Türkei und mit Schleppern und ich weiß nicht, über den Landweg. Und ich würde mir wünschen, dass es derartige Programme heute noch gäbe. Es gibt sie leider nicht mehr. Das letzte in Österreich ist 2017 ausgelaufen. Das war für syrische Geflüchtete. Aber es wäre gut, wenn es solche Programme, zumindest in einem kleineren Ausmaß für bestimmte Gruppen, ich denke da zum Beispiel an afghanische Frauen, wiedergeben würde.
Sprechen wir nochmal über die vielen Treffen europäischer Politiker mit Diktatoren und Autokraten in Nordafrika. Also Nehammer war gerade in Ägypten, der österreichische Bundeskanzler Nehammer war in Ägypten gemeinsam mit anderen, darunter Giorgia Meloni, also mit der italienischen Regierungschefin. Dann haben wir auch gesehen, also Frankreich, ein Staatsbesuch bei Tunesiens Ben Ali noch wenige Tage vor dem Umsturz, 2011 damals, Italien mit Gaddafi. Also die EU streckt immer wieder ihre Hände aus nach Diktatoren. Und welche Folgen hat diese Politik auch in den Ländern selbst?
Also Bei der Frage bin ich an sich ein bisschen gespalten. Ich war ja mal selbst Diplomatin und ich verstehe natürlich, dass man mit allen sprechen muss, dass Gesprächskanäle offen bleiben müssen, auch mit schwierigen Staaten, mit autokratisch geführten Staaten. Da gibt es auch oft konsularische Anliegen, die sonst nicht geklärt werden können. Die Folge ist natürlich, wenn man es übertreibt, dass man seine Glaubwürdigkeit verliert, dass die EU, die ja doch Friedensnobelpreisträgerin ist und für Werte steht, für westliche Werte steht, an die ich auch persönlich glaube und die ich hochhalte, aber dass man dann einfach seine Legitimität auch irgendwo verliert, diese Werte in die Welt hinauszutragen, wenn man auf der anderen Seite jeden noch so schwierigen Deal eingeht und den vielleicht auch nicht gut verhandelt und nicht an Bedingungen knüpft.
Und das kostet die EU Glaubwürdigkeit und die EU muss sich dann natürlich auch den Vorwurf der Heuchelei gefallen lassen.
Ja, und den Vorwurf gibt es natürlich, also außerhalb der Europäischen Union im sogenannten globalen Süden. Das bekommen ja wir als internationale Menschenrechtsorganisation mit Büros auf der ganzen Welt sehr, sehr gut mit, wie da auch die Stimmung ist außerhalb der EU oder außerhalb der westlichen Welt, wenn man so will. Und da ist schon sehr oft der Eindruck, dass quasi Europäer oder die Europäische Union mit Doppelstandards arbeitet und oft heuchelt und Dinge sagt und dann anders macht. Und auch dieses Zuckerbrot- und Peitschespiel mit autokratisch geführten Staaten, das wird natürlich gesehen und wahrgenommen.
Und wie ist es umgekehrt? Also wenn man sich jetzt anschaut, die Stimmung der Menschen in der EU oder in Österreich, bleiben wir vielleicht bei Österreich, Amnesty International ist ja abhängig auch von Spenden. Also sie wollen sozusagen aufmerksam machen auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit, auf Menschenrechtsverletzungen und die Empathie bei Menschen wecken, damit sie sich engagieren oder damit sie Geld zahlen oder damit sie Briefe schreiben. Schockiert das die Menschen überhaupt noch? Menschenrechtsverletzungen in Diktaturen?
Es kommt immer darauf an, wo diese Menschenrechtsverletzungen stattfinden und wen sie betreffen. Es schockiert nicht alles gleichermaßen. Wir merken bei unserer Arbeit, dass zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen im afrikanischen Raum überhaupt nicht schockieren und auch sehr wenig interessieren. Und da ist es relativ egal, wie das Ausmaß ist, wie groß das Ausmaß ist. Dann gibt es wieder den Nahostkonflikt, der zum Beispiel viele interessiert. Es gibt den Iran, der sehr viele interessiert. Es gibt Staaten wie Saudi-Arabien zum Beispiel. Das kommt immer sehr gut an, unter Anführungszeichen, interessiert die Menschen. Also es ist ganz unterschiedlich, welcher Konflikt spannend ist und auch welchen Menschen es zugestanden wird, dass sie Menschenrechtsverletzungen erleben und welchen das eher nicht so zugestanden wird.
Das ist sehr interessant. Dann gibt es auch noch die Communities in Österreich. Da gibt es zum Beispiel die iranische Community, die Sie ja gut kennen. Und da gibt es regelmäßig Empörung, etwa über Treffen österreichischer Diplomaten mit Vertretern des Iran. Verstehen Sie diese Kritik?
Ich verstehe die Kritik sehr gut. Ich teile ja auch die Kritik in einem wesentlichen Ausmaß. Ich bin dann bei manchen Punkten keine Hardlinerin, was diese Kritik betrifft, weil ich natürlich die andere Seite kenne, weil ich auch die diplomatische und die behördliche Seite kenne und weil ich weiß, dass man erstens nicht immer aus kann. Manchmal muss man diese Treffen abhalten und mit Leuten reden. Es gibt Anliegen, die dann gar nichts mit dem jeweiligen Thema zu tun haben, sondern konsularische Geschichten zum Beispiel, Haftfälle, um die es geht, die man auch nicht einfach außer Acht lassen kann. Und dann habe ich schon auch so ein bisschen den Anspruch für mich und generell für die Diplomatie, dass man ja einwirken muss, dass man Überzeugungsarbeit leisten muss. Also das, was ich jetzt auch als Aktivistin mache, machen ja Diplomatinnen zum Beispiel auch. Und das kann man nur, wenn man miteinander redet. Das heißt, diese ganz radikalen Forderungen, dass man überhaupt niemanden mehr treffen darf und am besten jede Botschaft zusperrt, die teile ich nicht.
Also die Gesprächskanäle müssen offen bleiben.
Sie müssen offen bleiben. Ich glaube, man muss sich immer überlegen, wie man das kommuniziert. Ich halte es oft für einen Fehler, dann irgendwelche lächelnden Handshake-Fotos zu machen und auch noch zu vermitteln, man hat besonders gute Beziehungen. Das würde ich nicht machen. Also das kann man schon auch anders gestalten. Da passieren, glaube ich, öfter mal Fehler. Aber grundsätzlich muss man reden.
Bleiben wir mal kurz noch bei Österreich. Wir haben da eine Reihe von ehemaligen Politikern, österreichischen Politikern, die gute Geschäfte machen nach ihrem Abgang aus der Politik mit Schurkenstaaten. Also wir haben da zum Beispiel Gusenbauer und zuletzt auch den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Können Sie darüber kurz was sagen?
Ja, also grundsätzlich als Privatpersonen können die Leute ja nach ihrem politischen Rücktritt oder Ausstieg machen, was sie wollen. Ich glaube, man muss sich die moralische Frage stellen, die ethische Frage stellen, was ist davor schon passiert, um derartige Berufstätigkeiten schon anzuleiern. Wurden da vielleicht auch Positionen dazu zweckentfremdet, missbraucht? Die Fragen, finde ich, sollte man stellen. Die werden jetzt, glaube ich, auch aktuell gestellt in beiden Fällen. Und ich finde es auch persönlich seltsam, wenn Staats- und Regierungschefs, ehemalige, die eigentlich doch für Menschenrechte stehen sollten, weil sie doch in Österreich tätig waren, dann relativ problemlos in Staaten tätig sein können, die autokratisch geführt sind. Also für mich persönlich, ich meine, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ergibt das keinen Sinn.
Dann am Ende vielleicht noch die Frage, wie schafft es die EU oder wie schaffen wir es, wegzukommen von zu unkritischen Beziehungen und Verhältnissen zu Schurkenstaaten?
Im Endeffekt, denke ich, werden wir nur dann wirklich wegkommen von diesen unkritischen Beziehungen und von sehr problematischen Deals, nachdem wir aus fossilen Energieträgern ausgestiegen sind und die Energiewende wirklich vollzogen ist. Und um dahin zu kommen für diesen Weg, ist natürlich der Bereich Klimawandel und Bekämpfung der Klimakrise ganz essentiell. Und da habe ich es immer sehr spannend gefunden, dass die deutsche Bundesregierung relativ rasch erkannt hat, dass Klimapolitik auch Außenpolitik ist und Außenpolitik auch immer Sicherheitspolitik ist und deswegen die Klimapolitik ins Auswärtige Amt geholt hat und dort auch eine strategische Abteilung eingerichtet hat, die sich wirklich damit beschäftigt. Und das ist zum Beispiel etwas, das in Österreich, eine Entwicklung, die in Österreich meines Erachtens verschlafen wurde. Es wird viel getan. Wir haben eine grüne Partei in der Regierung, die sich natürlich für Klimaschutz interessiert. Aber dieses Verständnis, dass Klimapolitik eben auch für die Außenpolitik wichtig ist, ganz essentiell ist und ein Thema der Zukunft auch ist, ein geopolitisches, das finde ich, ist noch nicht ganz da und vor allem nicht in den behördlichen Strukturen da. Also das wäre zum Beispiel ganz wichtig, dass das auch in Österreich im Außenministerium angesiedelt ist und man sich damit ganz strategisch beschäftigt.
Vielen Dank, Shahar Hashemi, dass Sie da waren. Sie hören uns kommende Woche wieder hier und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.